SWR Kultur Gespräch.
Heute mit Dietrich Brandts und vor allem mit dem Bildhauer Tony Craig. Wir sind in Ihrem Atelier in Wuppertal, wo Sie seit 1977 leben. Das darf man sich nicht vorstellen wie ein Maleratelier. Das ist ein Riesending. Das sind eigentlich fast zwei Fabrikhallen, so groß wie ein mittelständisches Unternehmen. Und ich freue mich über die Einladung, Tony Craig, und herzlich willkommen zu diesem SWR Kulturgespräch.
Dankeschön. Ja, willkommen hier auch in Wuppertal.
Line of Thought heißt gerade eine Ausstellung in Ihrem eigenen Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal, unweit von Ihrem Atelier hier. Es ist ein Rückblick auf Ihr Werk und wenn man den Katalog noch mit dazu nimmt, dann ist es eine Retrospektive. Da kann man auf mehr als 50 Jahre Ihres Schaffens schauen und man kann vor allem auch eintauchen in Ihr Denken als Bildhauer, Ihre Line of Thought kennenlernen. Und das würde ich jetzt gerne in diesem Gespräch auch gerne mit Ihnen machen und beginne mal mit einem Satz von Ihnen, den ich mir gemerkt habe, nämlich: Alles ist Bildhauerei. Warum ist für Sie alles Bildhauerei oder erstmal, was alles ist Bildhauerei?
Ja, manchmal nimmt man sich einen breiten Pinsel, ne? Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man den Augen dafür hat und die Interesse, dass alles eine bildhauerische Qualität hat. Auch wenn man eine Gruppe von Menschen sieht, das sieht aus, wie sie ihr Körper einnehmen, ihre Haltung, wie sie sich verschränken, wie sie dann sich in der Gleichgewicht verhalten oder wie sie ihrem Gesicht oder ihrem Köpfe drehen, die Ausdrücke im Gesicht. Alles das hat eine bildhauerische Qualität für mich. Aber nicht nur die Figuren, aber auch wenn ich dann sehe, einen Tisch mit vier Stühle um sich und ein paar Sachen auf den, dann sieht es auch für mich, hat eine Komposition, auch nicht nur im Räume, aber wenn man auch im Wald spazieren geht, ist es nicht fantastisch, die Oberflächen von den Bäumen, die unterschiedlichen Blätter, die Wolken, die über uns herziehen, also alles, was wirklich für der Kern davon ist, dass wir umgeben sind oder wir erleben, bewusst oder nicht bewusst, in jeder Sekunde unseres Lebens tausende von Impulsen und Stimuli, die aus der Materialwelt herkommen, ob das die Formen sind, die Farben sind, ihre Bewegungen sind, ob es ihre Funktionen sind, alles ist Bildhauerei.
Da gibt es ein ganz praktisches, einfaches Beispiel, sogar wie man die Zunge formt beim Sprechen oder bei anderen Gelegenheiten, kann Bildhauerei sein.
Ja, das ist in der Tat so. Ne? Ich meine, das ist, wenn man einfach so mit jeder Handgeste, ne, kann man alles möglich, bis sehr unhöflich, bis sehr lieb, sehr zärtlich. Jede Bewegung, jede Form, das der Hand annimmt, hat eine andere Bedeutung und es hat auch in den Kopf von dem Betrachter ein anderes Gefühl. Und deswegen ist es so, dass der Material uns ständig etwas signalisiert. Und also Beispiel, nee, das ist toll. Also ich meine, wenn ich tatsächlich in meine Zunge rausstrecke, ja, dann werden Sie denken, was ist das für ein komischer Kerl, ne? Also streck mir die Zunge raus. Aber auf der anderen Seite, schauen Sie, es ist nur 5 Gramm Material und irgendwas ändert sich in Ihrem Kopf, irgendwas ändert sich in Ihrem Verhalten zu mir und das ist einfach, was bildhauerische Formen oder Formen mit uns machen.
Also wenn Sie mir jetzt die Zunge rausstrecken würden, dann wäre das eine Bildhauerarbeit von Tony Craig. Und wenn ich dann einen Gedanken dazu forme oder eine Emotion sich bei mir bildet, dann wäre das auch Bildhauerei, also auch die Gedanken, die wir formen?
Ja, das ist, weil die Bildhauerei ist einfach nur eigentlich die Materialien, unsere Materialwelt bei uns erwirkt.
Und diese, wenn man so will, quasi automatische Form der Bildhauerei, wenn sich Gedanken formen, wenn sich Emotionen bilden, wenn man eine Geste mit der Hand macht, wie ich jetzt zum Beispiel auch oder wie Sie, diese natürliche Art der Bildhauerei, geht die in irgendeiner Weise auch in Ihren Werkprozess ein?
Ja, natürlich, selbstverständlich, weil Menschen haben im normalen Fall nicht die Gelegenheit, nicht die Zeit, nicht die Interesse, nicht den Einsicht, das irgendwie zu formalisieren und darüber groß nachzudenken und neue Wege zu bestreiten in der Sache. Aber das ist gerade, was die Bildhauerei ausmacht, ist irgendwie diesem Dinge in einer Summe irgendwie bewusst zu sein und bewusst zu machen.
Passt vielleicht zu einem anderen Satz von Ihnen, den ich mir gemerkt habe, nämlich, dass Sie das Nicht-Existierende zeigen wollen, weiß ich aus dem Katalog zu Ihrer Ausstellung Line of Thought. Da steht das Zitat: Sculpture is about making what does not exist, rather than trying to copy what is already there. Also es geht nicht darum, Natur nachzuahmen, Realität abzubilden oder dem, was sowieso irgendwie in der Welt ist, eine vielleicht auch neue Ausdrucksform zu geben, sondern worum geht's Ihnen?
Ja, tatsächlich. Ich meine, vielleicht ist es irgendwas, das mein Leben prägt. ist, dass ich auch sehr jung in meinem Leben das Gefühl gehabt habe, dass wir nichts alles mitbekommen. Ne? Also, dass wir eigentlich nur einen sehr kleinen Ausschnitt von das, was uns gibt, eigentlich wahrnehmen. Es gibt viel mehr Dinge, die es nicht gibt, als Dinge, die es gibt. Also 90% von unserem Universum besteht aus Black Material, schwarzes Material. Was ist zum Teufel schwarzes Material? So nennen wir das schwarz, weil wir es gar nicht offenbar wahrnehmen. Auf irgendeine Art nur aus der Mathematik ergibt sich, dass es geben muss. Das sind die großen Dinge in der Physik, aber das ist auch in klein, in das banale Alltagsleben. Das, was wir eigentlich wahrnehmen, ist nur ein Zipfel des ganzen Eisbergs von Realität.
Also Dinge, die wir nicht wahrnehmen, Strukturen, die wir nicht sehen, gibt es natürlich in der Physik, zum Beispiel in der Quantenphysik, aber auch in der Biologie. Das sind dann zum Beispiel Zellstrukturen oder Moleküle, die wir mit dem bloßen Auge nicht sehen können, die wir nur unter dem Mikroskop sehen können. Diese Hidden Structures, die interessieren Sie, glaube ich, auch und versuchen das Unsichtbare, wenn man so will, also jetzt nicht das Nicht-Existierende, sondern das Unsichtbare sichtbar zu machen in Ihren Arbeiten.
Ja, in der Tat. Das ist einfach so. Sie müssen sehen, das bekommen wir so wenig mit, weil ich kann Gedanken nicht lesen. Das ist ein Großteil unseres Lebens, dass wir gegenüber einem Wesen sitzen, die auch denkt. Sehe ich nicht, höre ich nicht, kann nur Vermutungen darüber anstellen. Und was ist das überhaupt unter dem Boden von den mit Teer gezogenen Straßenbelag? Was läuft da? Es ist erstaunlich, was alles unterirdisch bei uns abläuft. Wie ist denn auf dem Boden, wo wir stehen, wie ist die Geologie, wie ist es überhaupt dahin gekommen? Welche Wellenform in die tektonische Platten haben diesen Bergen geformt? Welche Geschichte ist es? Es sind Billionen, Millionen Teilen von Dingen, die wir nicht mitbekommen. Unsichtbar.
Und auf Deutsch heißt dieses Zitat ganz einfach, mich interessiert nicht, was da ist, sondern das, was nicht da ist. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie Sie als Bildhauer daraus Skulpturen machen, also out of nothing quasi.
Es ist nicht gerade aus nothing, aber es ist einfach, wenn man zum Beispiel mit den einfachsten Materialien anfängt, wenn man zum Beispiel eine Zeichnung machen will, dann nimmt man einen Bleistift, ein sehr gewöhnliches Werkzeug, Drawing, ist Linien ziehen. Und aus diesen Linien ziehen, wenn man den ersten Stich gemacht hat und der zweite und der dritte, was dabei rauskommt, ist komplizierter als jedes Schachspiel. Es gibt immer diesen Beispiel, dass nach 8 Schachspiele, dass man schon sehr Millionen von möglichen Entscheidungen hätte machen können und machen müssen. Es ist aber ziemlich gleich dasselbe, wenn man eine Zeichnung anfängt. Wenn man nicht anfängt, unbedingt etwas abzuzeichnen. Abzeichnungen hat man ein Ziel und man weiß, wo es hinführt. Aber einfach das Bleistift, das Material bewegen, verschieben und irgendwie tauchen dann Ideen auf diesen Sachen, die passieren und Emotionen, die dann auftauchen, bis man auf einen Punkt kommt, wo man denkt, oh, das resoniert bei mir, das hat eine Bedeutung für mich. Und das sind manchmal Formen, die kein anderer bis jetzt gesehen hat. Und so hat man etwas Neues, also wie man sagt, Poesis, also das griechische Vorstellung von, wenn man ein paar Elemente zusammenbringt auf eine Weise, die nie vorher gewesen sind. So funktioniert Poesis oder Poetry oder kreative Schrift, das zu machen, ist einfach, man hat nur mit einem einfaches Material, Bleistift auf dem Papier oder wenn man von einem Computer ist, auch Material, einfach vor sich irgendwie Formen außerhalb seinen eigenen Körper gesucht, die neue Bedeutungen haben.
Das kann ich mir gut vorstellen, vor allem, weil wir ja jetzt hier in Ihrem Atelier sitzen und wir sind umgeben von unzähligen, ganz verschiedenen, neuen Formen, teilweise kleine Bildhauerarbeiten von Ihnen. Und was ich ein bisschen vermisse, sind Ihre Fossilien, weil ich weiß, dass Sie ein großer Fossiliensammler sind.
Die sind da an der Ecke, da sehen Sie hier. Also das erste ist keine Fossile, was Sie da sehen, das ist ein Aluminiumguss von einem Ameisenloch. Und wie das dann die Gänge da sind. Aber das ist eine ganze Kiste davon. Wenn Sie möchten, können wir rübergehen.
Schauen wir uns nachher an, Ihre Fossilien. Das sind Dinge, die Sie schon seit sehr, sehr langer Zeit sammeln. Ich glaube, schon als Student haben Sie angefangen, Fossilien und viele andere Dinge zu sammeln. Und die Frage ist natürlich, ob Sie daraus dann auch Formen entwickeln, wie Sie es gerade hier mit dem Stift auf dem Tisch machen, wo plötzlich eine völlig neue Form entsteht.
Ja, ich weiß, wo ich dann überhaupt diesen ersten Impulse gehabt habe, ein Interesse in Fossilien. Als Kleinkind mit meinem Bruder zusammen mussten wir irgendwann, mein Vater, wir sind immer wieder umgezogen, weil er neue Projekte hat als Engineer. Und dann sind wir in eine Gegend gezogen, wo die Häuser ganz frisch gebaut waren. Da waren keine Wege, keine Zäune. Und mein Vater hat gesagt, hier müssen wir irgendwie durch den Garten einen Kiesweg machen. Und irgendwann aus dem Eimer, kleine Eimer, Blecheimer von meinem Bruder, fiel ein wunderschönes Gegenstand, ein irre schönes Ding. Das war eine von wunderschöne formte Sache mit irrsinnigen Mustern drauf. Und wir wussten, dass es ein sehr wertvoller Gegenstand war. Und wir haben sehr zögerlich, unser Vater mitgeteilt, dass wir das Ding offenbar, irgendjemand hat es fallen gelassen. Und er guckt es an und sagt, oh, das ist ein Echinoid. Oh, das ist ein Fossilie, die irgendwie aus der Pliozän entstanden ist. Und das ist irgendwo unter dem Meer, ist das ein Meereswesen gewesen, weil es hier irgendwann überall hier unter das Meer war. Und das ist hier hingeschoben worden in unsere Gegend, weil wir am Ende von den letzten Eisalter hat eine Endmoräne. Ja, als Achtjährige stehst du davor und denkst, oh, hier gab's ein Meer mit fremdem Meereswesen. Und dann gab's ein Eisalter mit kilometerstarke, dicke Eisschichten. Und man merkt, dass in ein Objekt ist ein Portal zu anderen Realitäten. Also es ist hier auf dem Tisch, jeder Einzelding, egal was es ist, kann eine Bedeutung, kann eine Tür öffnen, so eine Gedankenwelt. Radiergummi habe ich hier, seine Chemie, seine Herstellung, seine Funktion, seine Poesie, alles, was dazugehört. Es ist eine riesige Geschichte, die sich anbahnt, nur um einen Gegenstand auf diesem etwas ungeordneten Tisch. Ja.
Also jeder Gegenstand öffnet sozusagen eine neue Welt. Und was muss ein Gegenstand haben, damit er für Sie interessant ist oder attraktiv ist? Ist es die Form oder ist es dann tatsächlich zum Beispiel eine Geschichte dahinter, wie bei den Fossilien?
Wissen Sie, das ist ein Teil von das, was mich überrascht, dass ich das nicht bestimmen kann, was mich interessiert. Ich weiß nicht, was interessiert hat. Aber was mich plötzlich morgen irgendwie aus dem Augenwinkel irgendwie anlockt und in ein Interesse oder in Gedanken abverlangt, das weiß ich nicht. Das ist das Abenteuer, die uns vorsteht. Sachen, die beim Spazierengang irgendwie interessant gefunden hatten, mitgebracht haben. Es ist immer irgendwas, das man irgendwie findet. Es ist immer wieder neu. Manchmal fragen Menschen so, ja, wo kommen die Ideen her? Ja, welche Ideen soll man haben? Es ist die Erfahrung mit den Materialien, die ich hier mache. Ich habe eine kleine Schüssel da oben und das sind drei winzige kleine Knochen drin. Und das sind die drei Knochen, die in den Ohren von einem Tier sind. Ne? Die sind mini, mini klein, Millimeter groß. Aber das ist es, wie die Natur diese fantastische Formen gebaut hat. Unvorstellbar. Schau, hier in der Ecke, da ist ein Skelett, ein echtes Skelett. Und das Skelett, wie kann was? Wie kann sowas irgendwie entstanden haben? So eine Poesie von so einer Gleichung von interessanten und crazy und verrückte, unvorstellbare Formen irgendwie aus der Evolution entstanden. Ne? Einfach so eine faszinierende Reichtum an wie der Flora von Bedeutungen, von Ideen rausfließen aus alles.
Dieses Sammeln von Dingen haben Sie mit einem anderen großen britischen Bildhauer gemeinsam, mit Henry Moore. Ich habe vor vielen Jahren mal in der Staatsgalerie Stuttgart das Regal gesehen, das bei ihm im Atelier stand, mit den Fundstücken, die er mitgebracht hat von seinen Streifzügen oder vielleicht auch Beutezügen durch die Natur und durch die Umgebung. Bei Henry Moore lagen da ganz viele Wirbel und Knochen von toten Tieren. Es waren so Holzstücke, die so glatt geschliffen waren von Wind und Wetter. Viel Strandgut, ganz besondere Steine. Und viele Dinge, die Henry Moore in der Natur gefunden hat, die haben so ganz ähnliche Formen gehabt wie in seinen Bildhauerarbeiten. Also man konnte auf die Idee kommen, dass er inspiriert war von diesen Formen. Ist das bei Ihnen ähnlich?
Ja, vielleicht nicht so direkt wie beim Henry Moore. Aber Henry Moore gehört einer Generation, die für die Bildhauerei, aber eigentlich für die Kultur, für die Menschheit etwas ganz Fantastisches gemacht hat. Was vorher gewesen ist, ist einfach nur figurative Skulpturen in Europa. Ne? Also dann relativ anatomische, korrekte Skulpturen. Vielleicht Menschen, die Rodin und Brancusi auf ganz andere Weise neue Aspekte in der Figuration gemacht haben. Aber Moore hat den Menschen nicht mehr eine komplette Figur angeboten. Er hat der Wunde von den ganzen Teilen, die uns herstellen, hat die Welt eine neue Breite von Formen angeboten. Die Aufgabe habe ich nicht. Für mich stellt sie sich ganz andere Fragen hier über die Bedeutung, über den Wert und den Sinn von vielen Materialien, die ich, mit denen ich umgeben bin. Also die Materialien, die ich nutze. Alles das sind menschlich hergestellte Materialien. Das sind die Materialien, die unsere ziemlich langweilige, repetitive Welt irgendwie immer wieder hergestellt wird. Plastik, immer wieder hier benutzt werden, um industriell dieselben Formen immer wieder und unnötigerweise herzustellen. Und das ist ein Problem für mich, wie die industrielle Welt, die uns alles hinfüllt, dass alles in unserer Umwelt und unser Umfeld einen Einfluss auf uns hat. Wie ist es, wenn man in einem Betonsilo aufwächst mit billigen Plastikmöbel und schlechten Sachen? Es hat einen Einfluss auf der Psyche, auf die Ideen, die man daraus entwickeln kann. Manche Leute entwickeln Ideen nur aus Trotz, als Reaktion gegen diese Kargheit ihrer Realität. Das ist extrem, aber es gibt in viele, viele Fälle einfach Sachen, die immer wieder langweilig wiederholen. Bildhauerei ist eine von den seltenen Formen, wo Menschen mit Materialien umgehen, ohne ein utilitärisches Zweck zu haben. Es ist nicht nützlich, man muss nicht auf sitzen oder irgendwas. Der einzige Sinn daran ist, dass es neue Formen sind, die uns berühren, bewegen können.
Counter-Reaction. Gegenreaktion ist auch so ein Begriff, der mir aufgefallen ist in vielen Gesprächen, die Sie mit Künstlerkollegen, mit anderen Journalisten, vor allem in britischen Medien geführt haben. Also Counterreaction auf Deutsch, Gegenreaktion oder Gegenbewegung. Wogegen?
Also ich meine, anfänglich bin 1949 geboren, ich bin heute 76 Jahre alt. Und die 50er Jahren in England waren, ich weiß, in Deutschland auch sehr schwierige Jahre, ein Wiederaufbau. Aber in England schwere Jahre ohne Wiederaufbau, muss man sagen. Ne? Diesem relativ autoritäre, kolonial, halb militaristisch und gesteuert durch viktorianische Moralen. Das ist also wirklich so ein Umfeld, in dem man sehr aufgewachsen ist. Man merkt natürlich das alte Zeug, die man wirklich so abschütten wollte. Das war der Graue, ne? Das rostende Graue, der verfallende Industriezeit.
Und wogegen hat sich Ihre Counter-Reaction als Bildhauer dann gerichtet? Das ist ja dann eine Formensprache. Und jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass diese Formensprache der Massenproduktion, der industriellen Produktion, die normierten Produkte lauter so langweilige Formen hervorgebracht haben. Ist das auch eine Gegenreaktion dagegen, was Sie mit Ihren Skulpturen, die ja ganz andere Formen haben, oft so biomorphe Formen, quasi organische Formen, quasi natürliche Formen haben, ist das auch die Gegenreaktion?
Die Gegenreaktion in erster Linie ist überhaupt zu sehen, zum Beispiel in England, wo ich angefangen habe, spät 60er Jahren, das ist auf der Welt schon eine wahnsinnige Bewegung im Gange war, eine neue Form zu finden, nicht? Also auch neue Materialien zu entdecken und nutzen, die nicht akzeptiert waren als klassische Kulturmaterialien oder Dinge, die man aus Skulpturen oder sonst was daraus machen würde, Ideen anzueignen, die nicht in den klassischen Formen passieren. Also das waren alle Sachen, die dann schon eine Gegenreaktion waren, ob es dann Land Art war, ob es dann Performance oder Happenings, wie es damals genannt worden ist, Installation. Aber dann, dass man sich selbst an die Sachen beteiligen kann, dass man selbst eigene Ideen und eigene neue Materialien finden könnte, die andere Menschen nicht interessieren. Mein Vater war entsetzt, als er meine ersten Arbeiten gesehen hat.
Vater war Ingenieur in der Flugzeugindustrie, also ein Techniker, der aber auch mit Materialien zu tun hatte, wie Aluminium für den Leichtbau zum Beispiel, der die optimieren musste, damit die Concorde, an der er mitgearbeitet hat, auch wirklich fliegen kann. Und warum war der entsetzt?
Ja, weil sein Vater, mein Großvater, war Bauer im Südengland. Ne? Der hat einen kleinen Bauernhof mit Milchkühe. Ne? Und sehr wunderschön. Und weil ich als Kind bin ich sehr gern geblieben. Im Sommer immer mit den früh aufgestandenen Milch, die Kuh reingetrieben und so weiter. War total schön. Aber mein Vater war nur erleichtert, dass er nicht auf dem Bauernhof arbeiten müsste. Er, am Ende des Zweiten Weltkriegs, ist junger Mensch. Ingenieur hat sich für die neue Technik, sein Glauben an alles war, so wie die Generation damals, an eine Welt gesteuert durch Wissenschaft und Technologie, ohne jede Zweifel. Also die Zweifel kommen erst in meiner Generation auf. Und das ist schon so eine andere, ganz andere Welt für ihn gewesen, nicht? Also, und dann sieht er, war sehr verärgert, muss man sagen, dass dann ich, ja, nicht etwas Wissenschaftliches oder Technisches gemacht habe, aber einfach so was Unsinniges wie die Bildhauerei
Also aus seiner Sicht wollten Sie nicht an der Lösung der Probleme dieser Welt mitarbeiten, weil Sie sich nicht für Technik entschieden haben. Aber Sie haben ja zuerst mal als Assistent in einem Chemielabor gearbeitet, sind gar nicht zuerst Künstler geworden. Wieso das denn?
Ja, bin Künstler geworden. Ich weiß nicht, wann und wie ich Künstler geworden und ob ich das geworden bin. Es ist einfach so dieser Begriff. Aber ja, tatsächlich, ich bin aus der Schule gegangen und ich habe die Gelegenheit gehabt, in ein Labor zu arbeiten, Biochemielabor. Und als wirklich niedriggestelltes Laborassistent. Ich habe nur die Experimente zusammengebaut, die Chemikalien ausgewogen und dann die langweilige, langwierige Auftrag, die Ergebnisse aufzuschreiben, war ziemlich öde. Ich habe aus purer Langeweile, vielleicht auch ein bisschen Verzweiflung, habe ich angefangen zu zeichnen. Und so fand ich meinen Anfang. Und ich habe nicht darüber gedacht, dass es Kunst ist. Ich habe einfach das für mich gemacht. So genau, wie ich eigentlich am Anfang nicht gedacht habe, dass es Bildhauerei wäre. Es ist einfach, was kann ich mit den Materialien, was kann ich damit machen?
Was haben Sie da gezeichnet im Chemielabor?
Ja, Chemie-Experimente und das, was im Labor war. Also hier sehen Sie das, die alte Radierung da. Also diese Experimente, die waren fantastisch. Die Glasgefäße, also wie, die waren wie so ein Mund, ein Schlund, ein Magen, ein Darm. Die waren wie Verdauungssysteme, aber in alles im Glas.
Also diese Röhren aus Glas, ja, die so verschlungen.
Und Destillationsgeräte und alles mögliche. Also schon ziemlich faszinierend. Ne?
Viele Bottles and Vessels, also Flaschen ja. Und Gefäße haben Sie gezeichnet.
Gefäße, ja. Ich meine, die Gefäße waren immer wieder einfache, plumpe Geometrien. Ne? Also unser Gefäß, die Primärgefäß, die wir haben, ist unser Magen. Weil das ist das erste Gefäß, mit dem wir als Organ Essen mittragen können. Dann das zweite ist vielleicht unser Gehirn, die auch mal ein Gefäß ist, die Inhalt hat. Und das sind die Gefäße, aber guck mal, diese modifizierte Zylinder überall. Das ist, was die Industrie da ausmacht. Ja.
Aber Sie haben dann aber später auch Skulpturen daraus gemacht, die Sie Early Forms genannt haben. Ja. Und das sind ganz komplex verdrehte Bottles, in sich gedreht, die das Technische vielleicht noch aufgreifen. Und wenn man genau hinschaut und wenn man es weiß, dann sieht man auch, dass das vielleicht ursprünglich mal die Form einer solchen Flasche aus dem Chemielabor war. Aber es geht um die Transformation, das haben Sie vorhin schon angedeutet, dass man immer etwas neu sehen kann und eine neue Form daraus entwickeln kann.
Ja, das ist genau richtig. Also schön, dass Sie das gesehen haben. Also die ersten Early Forms, so ein Begriff, die erstmal so über eine Beschreibung von Fossilien sind. Also Early Forms. So sah mal ein Elefant aus vor Millionen von Jahren. Aber was ich sehr spannend finde an den Chemiegefäßen, ist, dass die unheimlich entwickelt sind. Die sind absolut rationalisiert. Die sind perfekte Geometrien. Als Isaac Newton mit Chemie angefangen hat, haben sie Gefäße gehabt, die herzförmig waren oder wie Leber ausgesehen haben, weil sie dachten, dass die Formen von den Gefäßen einen Einfluss auf die chemische Reaktion gehabt haben. Alchemie, das war die alchemische Zeit. Und was mich interessiert ist jetzt, zwischen einer Art von Gefäß und das nächste, was ist das Hybrid, was ist das Zwischending? Wir kommen zurück zum, dass es gibt viel mehr, dass es nicht gibt, als gibt. Wir suchen immer das, was uns fehlt, das, was nicht da ist.
Also Ausgangspunkt war die Flasche, das Gefäß im Chemielabor. Was ist jetzt das dazwischen?
Dazwischen ist eine ganz neue Form, das, was uns gefehlt hat. Aber es hat ein ganz anderes Gefühlswelt. Ne? Und das ist, man könnte das aus Millionen Arten und Weise machen. Aber die ersten Skulpturen, die ich gemacht habe, wo ich diese Zwischenformen bauen müsste, merkte ich dann, dass nicht alle Zwischenräume interessant sind. Nicht alles, was uns fehlt, ist interessant. Nur bestimmte Dinge sind interessant.
Das erinnert mich jetzt wiederum an frühe Arbeiten von Ihnen. Wir waren stehen geblieben, dass Sie im Chemielabor angefangen haben zu zeichnen. Sie sind irgendwann an eine Kunstakademie gekommen und waren dann insgesamt an 3 Kunstakademien, zum Schluss in London, in Wimbledon und Royal College of Art. Und da haben Sie viele frühe Arbeiten mit Ihrem eigenen Körper gemacht, haben den skulpturalen Aspekt des eigenen Körpers sozusagen zum Thema gemacht, quasi eine Living Sculpture. Zum Beispiel stehen Sie einmal am Strand, hinter Ihnen das Meer, die Sonne steht tief, Ihr Körper wirft einen langen Schatten. Neben Ihrem Schatten, genauso groß und genauso lang, haben Sie den Umriss einer menschlichen Gestalt in den Sand gezeichnet. Also quasi ein Dreiecksverhältnis. Sie haben den realen Körper, ja. Dann haben Sie den Schatten des Körpers quasi von der Sonne gezeichnet. Dann haben Sie die Umrisszeichnung einer menschlichen Gestalt von Ihnen, nehme ich an, gezeichnet.
Ja.
Wissen Sie noch, warum Sie das als junger Künstler gemacht haben?
Ja, es waren den Jahren, sehr früh 70er Jahren. Einen Körper habe ich gehabt. Das ist das unmittelbarste Material, das ich gehabt habe. Meinen eigenen Körper. Phänomenologisch zu sein, ne? Und die Beziehung, genau wie Sie es beschreiben, zwischen das tatsächlich und das Bild ist von das Ding und das Material, die das Ding herstellt, bleibt immer noch bei mir in diesem Dreieck.
Und welche Haltung als Künstler haben Sie damit oder wollten Sie damit zum Ausdruck bringen?
Das habe ich gar nicht so weit gedacht. Das war Spaß. Es hat mich was bedeutet. Es war, wie ich mein Leben führen wollte. Es war nicht für irgendjemand anders. Es war für, weil die Zeit in den 60er, 70er Jahren, da war kein Kunstmarkt. Also die tollsten Künstler der Zeit, auch Don Jardin, Richard Long und wie die alle heißen, tollste zeitgenössische Kunstwerke damals haben $1,000 gekostet. Ich habe es für mich gemacht. Ich habe es für mich gemacht und für meine Freunde gemacht und die Leute, die ich kannte. Das waren immer, es war wichtig, Freunde zu haben. Ja, das war der, vielleicht der treibende Things, wenn man darüber nachdenkt, ja.
Also Sie haben zuerst mit Ihrem eigenen Körper sehr stark gearbeitet, weil Sie gesagt haben, das war natürlich das nächstliegende Material. Dann haben Sie ganz einfache Materialien genommen, die Sie so im Alltag gefunden haben. Also teilweise so Möbelstücke vom Sperrmüll oder einmal auch 7 Kartons, leere Kartons, in denen normalerweise Whisky, Gin und Weinflaschen drin sind. Die haben Sie zu einer Reihe angeordnet, die Reihe hochgehoben, also horizontal mit dem eigenen Körper gegen die Wand gedrückt und eine quasi fliegende, waagrechte Linie damit gebildet. Eine Line of Boxes hieß das. Und da waren Sie schon an der Kunstakademie und Ihr Professor hat damals gesagt, Sie machen Arte Povera. Also es war wahrscheinlich ein Kompliment. Wie haben Sie reagiert darauf, dass Sie Arte Povera machen?
Ja, ich habe tatsächlich diese Dinge gemacht, also unwissend und naiv im Grunde genommen. Und dann gab es Akademien, Kunstakademien, eine Kritiksituation, wo der Professor dann erzählen über das, was sie sehen, was auch sehr schön ist. Und dann sagt der Mann, ja, Artipora, was zum Teufel ist das denn jetzt? Und sofort danach bin ich dann in der Bibliothek gegangen und das ist verrückt, habe ich neulich gesehen, Arte Povera Katalog. Das ist ein ganz dünnes, schwarz-weiß, sehr schlecht gedrucktes Katalog, ne? Aber mit alle solche fantastischen Leute da drin. Also, auch wenn die Bilder so schlecht waren, fand ich das total spannend. Also, weil es nicht wie Kunst aussah. Und damit, dann hört der Unschuld auf, im Grunde genommen, weil damit habe ich bemerkt, meine Ignoranz. Ich habe Kunst nie interessiert oder verfolgt. So viel wusste ich gar nicht von alles. Und dann plötzlich auf einmal entdeckt man, dass es eine ganze große Generation von, die Entwicklung von Mayol durch Rodin, durch Brancusi bis Duchamp, bis Moore, bis Anthony Caro, bis diesem neue Generation, Arte Povera, Land Art, Concept, ein unfassbar breites Horizont, ja.
Und da sind Sie als junger Künstler richtig hineingekommen in diese Zeit und haben mit ganz vielen Alltagsmaterialien gearbeitet. Also zum Beispiel wie mit diesen leeren Wein-, Whisky- und Gin-Kartons. Aber Sie haben auch Plastikteile, Plastikmüll könnte man sagen, genommen, ausgediente Feuerzeuge aus Plastik oder so eine Kindersandkastenschaufel oder so ein Deckel von einem Plastikfarbeimer, Schnüre, alles Mögliche. Möbel vom Sperrmüll war damals dabei. Wieso haben Sie mit diesen Materialien gearbeitet damals?
Weil die sind die nach der Körper, die sind also naheliegendste Verlängerung, ja. Kultur ist für mich alles, was meine nackte Arsch von der nackten Erde hält, ne. Kleider, Möbel, Gebäuden, Schuhe, alles, das ist also das, was wir schaffen, um der Gefahren, die die Natur uns ausgesetzt, unsere Existenz einfacher zu machen, ne. Und das wächst um uns rum und wir sind es unbewusst. Und das ist es bei mir als junger Mensch, das ist unheimlich präsent gewesen, was die Kultur ausmacht. Ne? Warum ist alles so geworden, wie es ist und warum ich geworden bin, wie ich bin? Also das waren so ganz wichtige Fragen für junge Menschen. Ne?
Ach, und deswegen haben Sie sich quasi als Relief auf einer Museumswand selbst porträtiert oder eine menschliche Gestalt dargestellt, einmal als Lesender zum Beispiel, mit lauter solchen Plastikteilen.
Ja, weil wir sind, also hoffentlich nicht, weil das ist aus Plastik hergestellt, aber ja, was mich fasziniert hat, Ende der 70er Jahre, diesem Riesenfundus, ist, dass die ganze menschliche Welt da war. Wie Sie sagen, Kinderspielzeuge, Feuerzeuge und alles, was wir mal so, Küchenmöbel und solche Sachen, alles aus Kunststoff, eine Welt aus Kunststoff. Und das war eine Panoplie, eine Ansammlung von unserer Kultur. Es ist ein Abbild unserer Kultur gewesen. Billigst hergestellt, mit dem primitivsten, einfachsten, notwendige Ökonomie, also deswegen sehr schlicht, sehr einfach, langweilig und repetitiv. Hallo, das ist also Industriewelt, immer dieselbe Geschichte, ein Dumbing Down von Form, eine Verarmung der Formwelt, die uns ergibt. Und die Bildhauerei, um das neu zu sortieren, das ist gerade, was ich damals geschafft habe, neu zu sortieren, neu zu kategorisieren, neu zu definieren für mich, war die Bildhauerei, war die Methode, die ich genutzt habe, um diese Materialwelt für mich eine Wertigkeit zu geben.
Also diese ganzen Dinge, die Archäologen der Zukunft einmal von uns finden werden.
Stellen Sie mal vor. Das ist genau das Problem, ist es. Ne? Es gibt der Bronzealter, den Kambrien, der Pliozän, dann gibt es den Beckenmenschen, dann gibt es dann noch der Steinalter, Bronzealter, Plastikalter. Ja, also alle diese Dinge. Ja, das wird dann einfach doch irgendwann beurteilt.
Von diesen Dingen haben Sie relativ viel angesammelt, offenbar auch schon als Student. Also Sie haben diese Dinge auch in Ihrem Atelier angehäuft. Und dann gibt es eine Legende, die sagt, dass Ihr Professor, als Sie Student am Royal College of Art in London waren, einmal zu Ihnen kam und sagte, Sie müssen jetzt endlich mal Ihr Atelier aufräumen. Und dann haben Sie Ihren ersten Stack, also eine Skulptur aus all dem gemacht, mit der Sie dann schnell berühmt geworden sind, sagt die Legende. Stimmt das?
Ja, leider ist es so. Es ist so schlicht gewesen. Also ich habe wirklich sehr viel gearbeitet als Student. Die haben ein Fahrrad gehabt. Ich habe immer wieder durch London gefahren. Sogar, es war nicht ein Fahrrad, es war ein Tandem, also ein Fahrrad für zwei. Und ich habe so ein Ding, so einen großen Korb hinten drauf gehabt und ich habe Sachen gesammelt. Und die immer in das Atelier gebracht. Und Bernard Meadows, mein Professor, ehemaliger, ein von den wichtigsten Assistenten von Henry Moore. Eigentlich war er sehr, sehr lieb zu mir. Aber er würde immer eine Kommunikation mit mir finden, indem er sagen, nee, Craig, warum machst du das alles? Räum mal auf hier, Junge. Das ist schrecklich. Ziemlich so mich gereizt. Ja. Irgendwann erschien er, dann sagt er tatsächlich diesem, das ist keine Mythos, ja. Sagt, Craig, jetzt ist gut. Wir werden hier Ungeziefer haben, wenn Sie nicht aufräumen. Ne? Räumen Sie auf. Und ich war ein bisschen angenervt dadurch und ich habe tatsächlich die ganze Nacht gearbeitet. Und morgens früh kam er rein und er stand ziemlich schockiert da. Und das war Spaß, das war einfach so ein gutes Moment, weil habe ich dann meinen ganz verrückten und ja doch relativ komplexiert organisch Kompositionen von Dingen in einen Block, in einen minimalistischen Block. Es sah eher geologisch aus.
Ja. Also Sie haben die Sachen alle aufeinander geschichtet, alles, was in Ihrem Atelier verstreut war, alle Dinge, die Sie auf Ihrem Tandemfahrrad da rangeschafft haben, die haben Sie dann aufeinander gestapelt, aber nicht irgendwie, sondern...
Ja, es waren geometrische Formen, zwei geometrische Formen. Es waren zwei Blocks. Einen ging gegen der Wand und ich war erstaunt, wie gut das ging, wie das aufrecht gestanden hat. Und dann der zweite habe ich dann tatsächlich im Raum gestellt. Alles in eine Nacht.
Ne? Also alles sehr akkurat. Da gibt's eine Kante.
Ja, so, ja, ziemlich genau. Ja.
Also die Grundfläche ist ein Rechteck in dem Stapel, der in der Mitte des Raumes steht. Insgesamt ein Quader. An der Wand steht, glaube ich, so eine Art Würfel, bisschen verlängert nach oben. Aber Kante auf Kante.
Ja, Kante auf Kante, auf jeden Fall. Also der allererste war, glaube ich, in 74. Und dann viel bessere gemacht, alles in 75. Und das war der Anfang wirklich von meinem, wo ich merkte, wo ich lang gehen wollte. Ja.
Also das ist jetzt 50 Jahre her und Sie stapeln immer noch.
Hochstapel, Tiefstapel, was wollen Sie?
Na, Sie stapeln auf jeden Fall MDF- und Multiplex-Platten zum Beispiel in Ihren Holzskulpturen und formen die dann. Also dieses Prinzip des Aufeinanderschichtens, wie Sedimente, haben Sie gesagt, bei diesen ersten Stacks, das ist geblieben. So bauen Sie Ihre Skulpturen immer noch auf, wenn Sie sie nicht in Styropor.
Zum Teil, weil also für mich gibt es in Realität so verschiedene formale Konstellationen. Eines partikulär. Also Atome, Moleküle, Zellen, Sterne im Himmel, Steine auf dem Strand, Sand. Das ist, wie man die Welt betrachtet. Danach kommt tatsächlich Schichten, Stratifikationen in der Geologie, unserer Haut, in der Atmosphäre. Das ist, wenn man eine Schicht hat, dann dehnt sich der Schicht allmählich in dreidimensional aus, bis es sich wieder trifft. Und dann hat man eine Blase, eine geschlossene Form, ein Gefäß, wie Sie sagen, ja.
Also wie die Luftschichten der Erde zum Beispiel.
Ja, Luftschicht oder unsere Haut, die unser Körper deckt, oder die Erde, die Steine, die Luft und wie immer. Vom Partikel bis Schichten bis ausgedehnte Oberfläche, das sind alles so eigentlich für mich so, wie die Material verteilt werden. Danach kommt Artikulation, dann wird es kompliziert, ne? Wo die Blase anfängt. Also nichts ist einfacher und dümmer als eine Kugel. Das ist das primärste Form im Grunde genommen. Danach, von da an, was passiert, wenn etwas rausragt, ob es ein Loch drin hat oder dann von da rausragt, vielleicht 2, 3, 4 Glieder hat oder einen Kopf, ja, dann kommt man langsam zum etwas so Großartiges, Kompliziertes wie ein Tier oder Mensch.
Wenn Sie jetzt heute eine Skulptur aufbauen aus solchen Schichten, dann nehmen Sie MDF- oder Multiplex-Platten, die legen Sie übereinander und die kriegen dann aber nicht so eine rechtwinklige Form oder so ein Quader wie dieser frühere Stack, sondern quasi das Gegenteil, keine gerade Linie, alles ist irgendwie gerundet, alles sieht quasi organisch aus, biomorph nennen es Kunsthistorikerinnen gerne. Wie entstehen die dann aus diesen Schichten? Teilweise sind das ja 6, 7 Meter hohe Skulpturen, die Sie machen.
Meine Idee von Skulpturen machen ist meistens, nicht immer, aber meistens davon geprägt, wie die Dinge aufgebaut ist, wie die innere Leben ist. Also ich bin nicht an der Außeroberfläche gegangen. Die Außeroberfläche ist die Resultat von was in der Skulptur steckt, ne? Und Schichtung ist zum Beispiel genauso eine Methode, eine Einheit, die man aufbaut. Das Gute dabei ist, dass ich irgendwo anfange, und ich kann nach oben und unten bauen. Bevor ich das alles festmache, das ist immer noch eine Infragestellung, ne? Ob der Form dann interessant wird, ne? Und es hat was Zeichnerisches. Es ist genau wie, was ich in der Zeichnung suche. Suche ich dann einfach in den Formen etwas, das anfängt bei mir zu resonieren oder eine Bedeutung anzunehmen. Hunderte, Tausende vielleicht kleine Entscheidungen, die dazu führen, dass das Ding so entsteht. Aber dann endet man genau irgendwo, das man vorher nicht vorgesehen hat. Und das ist, was ich spannend finde. Ne? Das ist immer dieses Moment, dieses kreatives Moment, wo etwas entsteht, die man gar nicht beabsichtigt hat, im Grunde genommen, aber erkennt, dass es etwas Interessantes da drin ist. Und das ist genauso, wenn man in einen Block vom 10 Kilogramm Thron in der Hand hat und jedes Mal es anpackt, ist es in neuer Form. Jedes. Und man weiß es in diesem Ding, das sind Billionen, Trillionen endlosen Formen in einem Block Ton. So. Und das ist alles, was der Künstler macht. In der Masse von Möglichkeiten, die endlosen Möglichkeiten. Etwas suchen und eventuell finden, die ihm was bedeutet, die dann auch wahrscheinlich neue Qualität hat. Aber es ist einfach etwas Gefundenes. Ja.
Viele sehen dann darin so Naturformen. Also zum Beispiel habe ich bei einem Spaziergang durch den Skulpturenpark Waldfrieden einen Besucher gehört, der gesagt hat, das ist ja wie so eine Momentaufnahme von einem Wasserfall in Bronze gegossen. Oder ein anderer hat gesagt, das sieht ja wie wuchernde Pilze aus. Wie entstehen diese Formen dann, wenn Sie die Hölzer geschichtet haben? Fräsen Sie das oder schneiden Sie das vorher aus? Das sind komplexe Formen. Das stelle ich mir nicht leicht vor, die aus solchen Platten herauszukriegen.
Naja, deswegen sehen Sie die Haufen von Abfall, ne? Weil es ist ein Trial and Error. Das ist immer neue Versuche. Freiformen, das dauert sehr, sehr lange und ist auch sehr verschwenderisch, ja.
Sprechen wir nochmal über Materialien, mit denen Sie arbeiten, weil ich glaube, es gibt keinen zweiten Künstler in der Gegenwartskunst und vielleicht auch nicht in der Kunstgeschichte, der mit so vielen verschiedenen Materialien gearbeitet hat als Bildhauer. Also Sie machen ganz klassisch, arbeiten aus Bronze, auch aus Marmor, Holz, Gips, Sandstein, arbeiten aber auch ganz selbstverständlich mit Aluminium, Kevlar, Carbon, Fiberglas, Edelstahl, Polyurethan und Acrylharz ist auch mit dabei, also Kunststoff und Plastik. Auch aus Murano-Glas machen Sie seit fast 20 Jahren Skulpturen. Ich weiß nicht, habe ich noch ein Material vergessen?
Ja. Nein, wenn man die Geschichte der Bildhauerei anschaut, ne, also 19. Jahrhundert gab es nur bestimmte Materialien, die genutzt worden sind von der Bildhauerei. Und die waren meistens aus Sicht der Handhabung irgendwie entschieden, ne? Marmor, Stein und Bronze und so, weil die formbar waren. Aber ab dem Punkt, wo Marcel Duchamp dann seine Pissoir gezeigt hat, dann plötzlich ein bisschen provokant vielleicht der Geste, aber wichtig für uns alle danach, weil er zeigt, dass uns alle Materialien eine bildhauerische Qualität haben. Und Als er das gemacht hat, hat er die Welt geöffnet. Nicht nur für Tony Craig, für viele, viele Künstler. Und vor mir, mein Bruce Nauman hat Wasser geschmuckt, das sind Fondane, und Kienholz hat alle möglichen Materialien mit Harz zusammengeklebt und gebunden. Jetzt brauchen wir neue Formen. Und diesem Ding ist ein Wandel in mein Leben gewesen. Ursprünglich als 20-Jähriger durch und durch auszusehen, was neu genutzt werden kann. Und ich war glücklich und stolz, vielleicht die Kunststoffdinge genutzt zu haben und viele Dinge. Aber heutzutage, ich sehe Menschen machen Skulpturen aus Schokolade und Coca-Cola-Flaschen und alles. Ja, wunderbar. Nicht mehr mein Interesse. Es ist einfach die Selbstverständlichkeit, dass alles nutzbar wäre.
Und wann nehmen Sie Bronze? Da steht zum Beispiel gerade ein Runner in Darmstadt in Ihrer Ausstellung, also ein Läufer, ein Jogger, eigentlich eine banale Figur, also einer, der durch den Park joggt zum Beispiel. Der Runner jetzt in diesem edlen Material Bronze gegossen von Ihnen?
Weil es eine komplizierte Form ist. Es war viel einfacher, das zu gießen und zusammenzubringen in diesem Material.
Warum stellen Sie überhaupt einen Runner da? Weil Sie selber gerne laufen und joggen?
Ich bin sehr viel gelaufen. Das war mein Lieblingssportart. Als Kind bin sehr viel auch gejoggt, bevor es überhaupt so Fitness-Craze gegeben hat. Aber auch ich finde, Runner ist einfach diesem Hin und Her, das brausende, sausende von Menschen immer hin und her. Und Sie sehen, dass der Runner kommt nicht voran in diesem Bild davon. Es war hektisch, aber kommt irgendwie nicht voran, wie die Menschen.
Sehr dynamisch, aber rasender Stillstand.
So wie die Menschheit.
Dann gibt es eine Skulptur, die heißt I'm Alive. Die ist in Kevlar und Carbon. Das ist ein Material, aus dem macht man sonst eher Tennisschläger. Also sehr stabil und aber gleichzeitig auch flexibel. Warum haben Sie das benutzt für diese Skulptur? Ich bin am Leben, wenn man es auf Deutsch übersetzt.
Ein bisschen biografisch. Ich habe eine Glutenallergie, eine ernsthafte Stoffwechselstörung, die mich fast hingerafft hat in 2000. Und nach sehr schwerer Krankheit war ich erfreut, dass ich noch am Leben war. I'm alive. Ich habe alle meine Ausstellungen abgesagt und mein zukünftiges Leben, wenn überhaupt, sehr ruhig geplant. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass es nur ein diätetisches Problem war und ich war auf einmal sehr lebendig und habe ich mich zurückgemeldet.
Und mit welcher Form haben Sie das dargestellt? Welche Form haben Sie diesem Lebensgefühl gegeben in der Skulptur?
Einfach eine lebendige, das ist einfach eine Geste,
Jetzt noch ein Material, mit dem Sie arbeiten, das auch vielleicht ein bisschen überraschend ist für einen Bildhauer, nämlich Aluminium, eigentlich auch ein banales Material. Also es gibt es als Folie, man packt Döner in Aluminiumfolie ein oder man kennt es natürlich aus dem Flugzeugbau. Sie haben eine Skulpturenserie daraus gemacht, die nennt sich Industrial Nature. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie Industriebrache. Da sieht man also Aluminiumobjekte, die eher aussehen wie eine Pflanze, als hätte die Skulptur Blätter. Sie haben die bemalt mit Rot, dann noch abgeschliffen, sodass es wie Blütenblätter mit einem Muster aussieht. Warum haben Sie dafür Aluminium genommen?
Aluminium ist stabil und auch möglich, dass man relativ komplizierte Formen daraus macht. Die Skulptur, die Sie ansprechen, Industrial Nature, sagt das Wort erstmal, Aluminium ist nur eine industrielle Natur, kommt nicht in der Natur, ist nicht vorhanden. Und die ist eine relativ schwere Skulptur. Also es brauchte dann Stützen, aber die Stützen sich nur auf kleine Beine, weil ich will eine Dynamik, die vom Boden gravitätswiderstrebend irgendwie gibt. Deswegen muss es ein starkes Material. Das würde für Stahl sprechen, aber der Stahl wäre einfach für die Vielfalt von Formen, die dann oben in diesem Blätterwuchs, das Sie dann beschrieben haben, wir würden heute noch daran arbeiten. Das ist absolut fast nicht herzustellen in der Komplexität.
Also es gibt die Bedeutungsebene von Materialien, über die Sie vorhin gesprochen haben, als unsere zweite, dritte, vierte, fünfte Haut, wie auch immer, als Verlängerung des Körpers. Und dann gibt es jetzt für einen Bildhauer natürlich die ganz praktische Seite.
Ja, die sind verknüpft. Die sind völlig miteinander verknüpft. Deswegen haben sie Muskel und Knochen. Das sind völlig unterschiedliche Materialien, aber die können eine oder andere nicht existieren. Alles ist miteinander verknüpft.
Okay, und welche Bedeutung hat Aluminium dann für Sie?
Aluminium ist so ein bisschen böse, deswegen ist heißes Industrie. Das ist Bauxit aus einer Mineralien gewonnen, kann nur mit ein irrsinniger teures Verfahren aus dem Bauxit gewonnen werden, elektrolytisch ausgelöst und wird immer auch verschieden. verschiedene technische Dinge eigentlich genutzt. Es wurde irgendwann erstmal für viele Haushaltsdinge genutzt, aber es ist vielleicht ein bisschen zu nicht dauerhaft, es ist nicht besonders stabil in der Nutzung, vielleicht auch schlecht für Menschen, ne? Also giftig sogar. Ne? Und deswegen finde ich es schon in seiner Fremdartigkeit spannend.
Und wie ist es mit Edelstahl? Aus Edelstahl haben Sie Ihre schwerste Skulptur gemacht, das kann man auch mal erwähnen an dieser Stelle. 32 Tonnen schwer für eine Ausstellung in Bangkok. In Darmstadt steht gerade eine Doppelskulptur, Points of View in Edelstahl, die so einer Zickzack-Bewegung in den Himmel wachsen gewissermaßen. Warum ist die aus Edelstahl und wofür benutzen Sie Edelstahl besonders gern?
Edelstahl, weil es schon mal Stahl ist, ja, weil es sehr, sehr stark ist, wahnsinnig stark. Es existiert unter alle Umstände.
Dann kann man Balancen ganz gut bilden mit.
Ja, Balancen, aber es ist auch, man kann es in, zum Beispiel die Atmosphäre in einer Stadt sind ziemlich giftig, ne? Also mit Stickstoffe und Gasen, die dann so tatsächlich die Metallen angreifen auf Dauer. Edelstahl ist das ziemlich widerstrebig und es ist unheimlich fest, dass wenn man nicht nur Schleif, aber man noch fein, noch, dann kann man dann wahnsinnige Spiegelung, einen Glanz davon erzeugen, die nicht rostet. Es ist eine sehr beständige, glänzende Oberfläche. Und für mich nur faszinierend daran ist, dass auf einmal das Ding sich selbst auflöst in Spiegelung. Ja, die fangen an, eigentlich sich aufzugeben, ne? Die Widerspiegel ihrer Umgebung lösen sich zum Teil auf. Finde ich sehr spannend.
Nun stehen viele dieser Skulpturen von Ihnen überall auf der Welt in großen Museen, sind auch in vielen großen Privatsammlungen, auch viele auf öffentlichen Plätzen, zum Beispiel in Stuttgart neben dem Haus der Geschichte steht eine sehr schöne Skulptur von Ihnen. Viele stehen auch in Ihrem eigenen Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal, den haben Sie vor etwa 20 Jahren angelegt, in einem Waldstück am Stadtrand, auf einem Areal, das Waldfrieden schon hieß, deswegen jetzt auch der Skulpturenpark so. Warum wollten Sie einen eigenen Skulpturenpark?
Ach, wollte ich das? Ach, das ist eher eine Verkettung von Sachen. Erstmal die Stadt Wuppertal wollte, die Kulturdezernentin damals um 2000 wollte eine Ausstellung, Bildhauerei-Ausstellung machen. Und ich wollte das nicht in das Stadtzentrum im Talsohle, wo alle sich ansiedeln, da so machen. Und in der Nähe von meiner Atelier hat mir irgendjemand dieses Gelände gezeigt. Ist mitten in der Stadt. Erstaunlicherweise ungenutzt. Ja, und ich habe gefragt, ob ich dort eine Ausstellung machen wollte. Und die Familie, die es innen besaßen, die wollten es verkaufen. Und es war, fand ich, sehr günstig für was es ist, 15 Hektar. Und danach kommt die Erkenntnis, was macht man damit? Und nur eigenen Skulpturen hinzustellen. Ich bin irgendjemand, ich habe voller Respekt für das, was andere Menschen herstellen zum Teil und diese Geschichte. Und dann habe ich so langsam mich dann, ja, gesehen in der Rolle, dass ich diese Sachen ausstellen kann. Ich bin sehr glücklich und sehr stolz eigentlich, dass ich in Deutschland hier Akzeptanz gefunden habe. Nicht beim alle, aber bei manchen, so wie es ist in der Welt. Ich wohne hier seit 1977, das ist eine lange Zeit. Und ich bin in England nicht mehr richtig, also Englische, und in Deutschland werde ich nie richtig Deutsch sein. Ich bin in irgendwie so eine Dazugesellte sozusagen. Hab kein eigenen Land, also in letztem Sinn, aber ja, dann ist es schön, einen eigenen Areal zu haben.
Und es ist nicht nur ein Ego-Park, das muss man sagen. Also es ist nicht nur ein Park, wo man Tony Craig-Skulpturen sehen kann, obwohl man einen schönen Überblick über ihre Arbeiten dort bekommt. Man sieht auch von Henry Moore über Richard Long, Bogomir Ecker, Nut Vital, viele, viele andere Künstler, die sie da zusammen mit ihren eigenen Sachen zeigen. Das Ganze ist in Wuppertal. Wenn man ihre Biografie anschaut, geboren in Liverpool, aufgewachsen in Südengland, studiert in London an drei Kunstakademien, dann kurze Zeit Professor in Metz an der Kunstakademie, seit 1977 in Wuppertal. Warum Wuppertal? Es kann nicht nur an der Schwebebahn gelegen haben.
Nein, Wuppertal, weil meine erste Frau eine gebürtige Wuppertalerin war. Und dann haben wir Kinder und ich wollte die Kinder nicht verlassen, einfach, und bin hier geblieben. Und dann habe ich meine zweite Frau Tatjana getroffen und wir leben auch zwei Kinder und wir leben hier. Wir sind 40 Jahre verheiratet und leben hier sehr glücklich. Wir finden es eine tolle Stadt im Übrigen. Also ich meine, das ist auf dem Niveau Kultur sehr viel los. Düsseldorf, die wir als Vorort von Wuppertal betrachten, im Übrigen, liegt nur 20 Minuten von uns weg. Es ist alles überhaupt, diesem Komplex, Rhein-Ruhr-Gebiet, es ist alles hier. Innerhalb einer Stunde kann man fahren zu einem 50 Museen, die zeitgenössische Kunst ausstellen. Der großartigste Kunstakademie auf der Welt in Düsseldorf. Düsseldorf Kunstakademie ist einfach nur eine halbe Stunde von uns. Und wenn ich einen Mensch brauche, der mir hilft, ein Material oder irgendwas, dann wenn nicht hier, wo denn? Also das finde ich wunderbar hier.
Ja, bis 2013 waren Sie auch Rektor dieser wunderbaren Kunstakademie in Düsseldorf, ein Vorort von Wuppertal, wie Sie gesagt haben. Seit ein paar Jahren sind Sie auch deutscher Staatsbürger, genauer gesagt seit dem Brexit, seit Großbritannien aus der EU ausgetreten ist. War das eigentlich eine politische Entscheidung? Sind Sie sozusagen aus Protest Deutscher geworden?
Nein, nicht aus Protest. Nein, ich bin sehr stolz für meine englische Abstammung. Also ich finde England auch ein fantastisches, interessantes Land. Ich liebe das. Nicht in einem patriotischen Sinn, aber ich liebe da hinzugehen. Die Leute, die haben einen Humor, das ich verstehe. Also auch die Art zu leben finde ich ganz faszinierend und schön. Anders als in Deutschland. Aber das ist, finde ich, das ist, was man lernen muss. Die Unterschiede zwischen Nationen sind nicht negativ. Man muss die Unterschiede einfach genießen. Ich denke, dass die Welt sich rückentwickelt hat, als Großbritannien aus der EU ausgetreten ist und war sehr traurig rum und bedauerbar ist bis heute.
Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Sie sind vor knapp 10 Jahren von der britischen Queen geadelt worden, als Mitglied des Order of the British Empire. Das ist ein Orden für Künstler und Wissenschaftler, zu dem zum Beispiel auch der Dirigent Simon Rattle oder der Schauspieler Anthony Hopkins oder Judi Dench, die Schauspielerin, gehören. Außerdem sind Sie noch Commander of the British Empire und dann wäre die richtige Anrede für Sie jetzt in diesem Gespräch Sir Anthony gewesen?
Ja, stehe ich aber nicht drauf. Nein, ich bin ganz glücklich mit Tony.
Gibt es jemanden, der Sie als Sir anspricht?
Ja, natürlich, aber in sehr formalen Situationen. Aber ich finde, dass die Strukturen, die dahinter stehen, sind meistens nicht für mich. Die sind für diejenigen, die die hergeben. Ja, aber kann ich auch ohne auskommen. Aber es ist offenbar am Bedarf von denjenigen, die es geben.
Spricht da jetzt ein sehr demokratisches Verständnis aus Ihnen?
Absolut. Ja, ich bin vom Natur her eigentlich jemand, der politisch nicht auf der konservativen Seite des Lebens steht und glaubt sehr an eine demokratische Gesellschaft, ohne Zweifel, ja.
Und Kunst machen ist für Sie an sich politisch, habe ich gelernt. Warum ist das so?
In erster Linie, weil wir wissen, was anderen machen. Und ich bin kein Weltverbesserer, das möchte ich nicht so da gelten. Aber es ist tatsächlich so, indem ich etwas für mich mache, ich hoffe, dass ich anderen Menschen auch eine andere Perspektive auf ihrem Leben eröffnen kann. Kultur macht das. Und wenn man sieht, wie die Welt, wie die Menschen einfach so häufig im Leben einfach so gerade noch um ihre existenzielle Sachen kümmern müssen, das ist kein ertragbarer Zustand. Ne? Also die Ungleichheit, dass manche so viel leiden müssen und so weiter, kann alles viel besser gemacht werden, kann definitiv viel besser gemacht werden. Vor allem in der letzten Zeit, wo man so viele Menschen hat, die die Macht an sich reißen, um irgendwelche ihre eigenen Egos auszuleben und nicht unbedingt für die breitere Bevölkerung das Leben zu erleichtern oder interessanter zu machen, finde ich also unertragbar. Die Kultur öffnet Türen für Menschen. Kunst ist das Menschlichste, was es überhaupt gibt.
Sagt der Bildhauer Tony Craig. Line of Thought heißt die große Ausstellung in ihrem eigenen Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal. Zu sehen ist die noch bis 1. Januar 2026. Skulpturen von Ihnen sind gerade auch in Darmstadt zu sehen, im Skulpturenpark Spanischer Turm. Tony Craig, haben Sie vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ich bedanke mich auch. Danke.
Mein Name ist Dietrich Brandts.